liebe den Monat Mai und dieses Jahr ganz besonders. Das frische Grün, die Sonnenstrahlen, die alles zum Erblühen bringen, die länger werdenden Tage, neues Leben entsteht. In der letzten Woche hatte ich den ersten Maikäfer in Hermaringen auf meiner Hand. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das es überhaupt her sind, dass ich einen Maikäfer auf der Hand hatte. In meiner Kindheit gab es viele, dann waren sie fast wie ausgestorben. Ich habe es nur noch durch Presse, Fernsehen gehört. Und die letzte Woche hatte ich den ersten auf meiner Hand. Und wenn man weiß, dass so ein Maikäfer 3-4 Jahre braucht, bis er eigentlich auf meiner Hand da krabbelt, dann war das ein ganz besonderes, ein ganz anderes Erlebnis. Das war mir als Kind gar nie so bewusst, dass es eine so lange Zeit ist, bis er so gewachsen ist, dass er ausschlüpft und dass er ja krabbeln kann, fliegen kann. Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich das miterleben darf. Und dieses Aufbrechen, dieses neue Leben, das trägt dazu bei, dass sich unsere Stimmung, meine Gefühle, dass es einfach uns besser geht. Wir können wieder richtig aufatmen, sofern wir keine Allergiker sind. Nicht nur wegen der Natur geht's uns im Mai so gut, sondern weil der Mai auch der Monat ist, der die meisten Feiertage hat. Ja? Ich kann mich noch gut erinnern, ich fand es als Kind immer toll, dass die Feiertage auf den Donnerstag gefallen sind, weil ich hatte donnerstags immer Geigenunterricht. Und dann wusste ich, da fällt er aus und ich muss nicht so intensiv üben. Und heute geht es vielen, dass sie sich freuen, wenn donnerstags Feiertag ist, ist Freitag ein sogenannter Brückentag. Es gibt ein verlängertes Wochenende. Ja, Mai ist schon ein toller Monat. Vor 14 Tagen, da feierte die Christenheit an diesem Donnerstag Christi Himmelfahrt. Und morgen wird Pfingsten gefeiert. Viele freuen sich, dass sie jetzt endlich 14 Tage Pfingstferien bekommen haben. Viele freuen sich über diese freie Tage, Zeit für einen Kurzurlaub. Wie geht es uns mit diesen Tagen? Sind wir auch Nutznießer von diesen Feiertagen? Die meisten Menschen, hat eine Umfrage ergeben, wissen schon gar nicht mehr, was an diesen Tagen gefeiert wird, an was gedacht wird. Wissen wir noch darüber Bescheid? Ich habe gestern immer, kommt einmal in der Woche zu uns ein Gemeindeblatt, von der Gemeinde Hermaringen ins Haus. Und ich lese immer die kirchlichen Nachrichten. Mich interessiert einfach immer, was geschieht in der evangelischen Kirchengemeinde, in der katholischen Kirchengemeinde bei uns am Ort. Wir haben auch noch diese Krishona-Gemeinde. Und ich wollte wissen, was sagt die Kirche zum Pfingstfest diese Woche? Und ich habe das als erstes aufgeschlagen und lese hier, und das möchte ich euch vorlesen, zum Thema Pfingsten. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und wird auch als Geburt der Kirche bezeichnet. Die Kraft des Heiligen Geistes kann beseelen, verwandeln und erneuern bis heute. Und bis zu diesem Abschnitt dachte ich noch schön, dass das so erwähnt wird und darauf aufmerksam gemacht wird. Und dann kommt ein Zitat von einer Theologin und einer Buchautorin, die heißt Christina Bruder Eck. Und die beschreibt Pfingsten so. Ich persönlich stelle mir die Heilige Geistkraft am liebsten vor als eine Pippi Langstrumpf. Wenn ich verzagt bin, allzu angepasst oder mich klein fühle, schickt sie diesen Annika-Seiten in mir Besuch von nebenan vorbei. Sie ist die Nachbarin aus der Villa Kunderbund, die mich in eine andere Welt lockt. Sie ist die Stimme, die mich ermutigt, meine Stimme zu nutzen. Die mich auffordert, beherzt zu sein, die mich mitreißt, die Welt zu verändern, zu beschenken und neu zu sehen. Sie schürt die Hoffnung, wenn mein Herz müde ist, sie beschenkt mich mit den kühnsten Träumen und mit dem Mut, sie zu verwirklichen. Sie ist die Kraft, die ich nie beweisen könnte, die mich aber trägt. Als ich das gelesen habe, war ich sowas von schockiert, dass ich gesagt habe, ich werde nächste Woche unserem evangelischen Pfarramt und Pfarrer und Kirchengemeinderat einen Brief schreiben und Stellung dazu zu beziehen, weil es mich wirklich schockiert hat, wie eine Theologin Pfingsten sieht und wie ein Kirchengemeinderat, möchte ich gerne wissen, dazu kommt, das in einem Gemeindeblatt zu veröffentlichen unter diesem Thema Pfingsten. Leider hatte ich meine Predigt gestern Abend schon beendet, als ich das gelesen habe, sonst wäre ich wahrscheinlich, wenn es letzte Woche gewesen wäre, auf dieses Thema eingegangen. Aber ich denke, wir haben alle den richtigen Blick und das richtige Herz zu unserem Thema Pfingsten und zum Heiligen Geist. Aber ich wollte euch das einfach auch aufzeigen, weil es mir zeigt, wie die Welt Pfingsten sieht und wie auch Kirche Pfingsten sieht. Es war jetzt evangelische Kirche, die diesen Artikel reingebracht hat, aber auch katholische Christen können heute nichts mehr mit Pfingsten, Himmelfahrt anfangen, wissen nicht, was an diesen Tagen gedacht wird. Ist für uns Pfingsten Theater, ein Puppenspiel, Pippi Langstrumpf? Oder ich möchte noch eine Ergänzung dazu machen, war Jesus Leben eine Inszenierung, ein Märchen? Wir wissen, dass er für uns in aller Erkenntnis, uns alle Erkenntnis schenkt, dass er unser Tröster ist, ja, von Gott gesandt. Wir beten jeden Tag um den Heiligen Geist. Wir wissen, dass er uns führt und uns leitet. Ich möchte heute auf Himmelfahrt eingehen in meiner Predigt und einmal Jesu Himmelfahrt mit euch gemeinsam beleuchten. Auf ganz unterschiedliche Art hat die Christenheit dieses Fest begangen. Ein Pfarrer bläst im heiligen Ernst die Osterkerze im Himmelfahrtsgottesdienst aus und trägt sie in die Sakristei. 40 Tage nach Ostern hat der Herr die Seinen verlassen und ist in den Himmel aufgefahren. So erklärt er diese zeichenhafte Handlung. Hat er recht damit? Andernorts zieht ein Küster die an einem Seil festgebundene Statue des Auferstandenen durch das Heiliggeistloch in der Kirchendecke empor. Interessant, dass das ein Brauchtum war, das vor einigen hundert Jahren noch praktiziert wurde, das dann sehr lange in Vergessenheit geraten ist und das jetzt dieses Jahr sogar im Fernsehen gekommen ist, dass es wieder praktiziert wird, durch die Decke hindurch diese Figur Jesus des Auferstandenen nach oben zu ziehen. Anschließend regnet es aus diesem Loch herunter Blumenblätter und Süßigkeiten für die Kinder. Dann lagert der Küster diese Christusstatue behutsam auf dem Kirchenspeicher bis zum nächsten Jahr. Ist der auferstandene Christus nur etwas für die 40 Tage zwischen Ostern und Himmelfahrt? Auf alten Gemälden sieht man die Jünger, wie sie nach oben schauen, über ihnen eine Wolke und aus der zwei Füße noch herausragen. Unsere Vorstellungskraft sucht nach einem plausiblen Bild. Wir kennen die Krippe, den Stall von Bethlehem, das Kreuz von Golgatha und den weggewälzten Stein vom Ostermorgen. Und die Himmelfahrt Jesu? Sie findet nicht so leicht ihr Symbol. Und unser Wort Himmel sorgt da zusätzlich noch Verwirrung. Die Engländer, die haben es da etwas leichter. Die kennen nämlich zwei verschiedene Worte für das, was wir Himmel nennen. Sky, das ist der Raum über uns, in dem die Flugzeuge ihre Kondensstreifen ziehen. Das ist das Universum mit Planeten und Sonnensystemen. Und der Himmel dagegen, den die Himmelfahrt meint, der heißt Heaven. Radargeräte oder Riesenteleskope bekommen ihn nicht in den Blick. Er lässt sich nicht in einem Planetarium darstellen. Er umgibt uns von allen Seiten. Er ist uns nah und fern zugleich. Karl Barth hat in einer Predigt zum Himmelfahrtstag in der Strafanstalt in Basel die Vielschichtigkeit des deutschen Wortes Himmel mit folgenden Gedanken angesprochen. Christus ist droben im Himmel. Wir drunten auf Erden. Wenn wir das Wort Himmel hören, so sagt er, dann denken wir wohl alle an das große Blau oder auch Grau über uns mit seinem Sonnenschein, seinen Wolken und seinem Regen und noch höher an die unendliche Welt der Gestirne. Wir mögen vielleicht auch jetzt daran denken, aber in der Sprache der Bibel ist dieser Himmel eigentlich doch nur das Zeichen eines noch viel höheren. Es gibt eben einen Weltbereich, der droben, über der Erde, über uns Menschen ist, in den wir nicht hineinsehen, den wir nicht begreifen, nicht betreten, geschweige denn beherrschen können, indem er nur eben hoch über uns ist, sagt er. Der Himmel ist in der Sprache der Bibel der Ort, die Wohnung, der Thron Gottes. Und so ist er das Geheimnis, von dem wir Menschen auf der Erde von allen Seiten umgeben sind. Schlagt mit mir einmal gemeinsam die Bibel auf und wir wollen nachschauen, was hier zu diesem Ereignis, zu der Himmelfahrt steht. Apostelgeschichte 1. Und dort möchte ich mit euch die Verse 1 bis 11 lesen. Apostelgeschichte 1. 1 bis 11. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige, und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Schauen wir uns einmal diese Texte genauer an. In diesen Texten wird von Jesu Leiden und Sterben gesprochen, von seiner Auferstehung und von den 40 Tagen bis zu seiner Himmelfahrt. Direkt nach seiner Auferstehung, da begegnet er Maria von Magdala. Wir lesen davon im Johannes 20, in Vers 1 bis 18. Zunächst erkennt sie ihn nicht und sie hält ihn sogar für den Gärtner. Doch als Jesus sie, im Vers 16 dann, mit ihrem Namen anspricht, da erkennt sie ihn als ihren Meister. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala erhält den Auftrag, den Jüngern von der Begegnung und der Himmelfahrt Jesu zu berichten, und führt diesen unverzüglich aus. Sie hatte ihn als ihren Heiland und Erlöser erlebt und angenommen. Er hatte sie von 7 Dämonen befreit. Und für sie gab es kein Zweifeln an der Auferstehung und an der Himmelfahrt. Dankeschön. Ganz anders war es bei den Jüngern. Markus berichtet dazu im Kapitel 16 in Vers 11: Und als sie dieses hörten, dass er lebe und sei ihr erschienen, glaubten sie es nicht. Danach erschien Jesus den 2 Emmaus-Jüngern, wir kennen die Geschichte, die Lukas in Lukas 24, Vers 31 erwähnt. Wir kennen diese Begebenheit. Sie sind mit ihrer Trauer, ihrer Enttäuschung so beschäftigt, dass ihr Blick nur auf sich selbst gerichtet ist. Jesus spricht in der Begegnung mit ihnen und er spricht auch ihr Misstrauen und ihren Unglauben an. Und dann erklärt er ihnen die Heilige Schrift und beim gemeinsamen Mahl, da erkennen sie Jesus an seinem Dankgebet und am Teilen des Brots. Doch so plötzlich, wie er erschienen ist, so schnell verschwindet er vor ihren Augen. Auch diese beiden eilen voller Aufregung nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten. Aber, das heißt in Markus 16, auch ihnen glaubten die Jünger nicht. Wie oft fragen wir uns, haben es die Jünger besser gehabt wie wir? Sie waren doch so dicht dran, was wir uns immer wünschen, mit Jesus ihn da zu haben. Und oft höre ich, auf der neuen Erde bin ich so froh, ich kann ihn alles fragen. Direkt. Die waren direkt dran, nah. Und sie glaubten nicht. Wenig später erscheint Jesus den 11 Jüngern ganz plötzlich. Alle Türen waren verschlossen. Da steht er in der Mitte. Aus dem Nichts taucht er auf. Und er hat alles mitbekommen. Wenn wir das heute lesen, dann wird es uns bewusst, diese Allgegenwart schon Jesus, weil er weist sie zu Recht über ihren Unglauben. Er weiß es, dass sie nicht geglaubt haben, den Aussagen von Maria von Magdala. Er weist sie zurück, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn direkt nach der Auferstehung gesehen hatten. 8 Tage später gibt es noch einmal die gleiche Begebenheit und dieses Mal, wir kennen es, ist der Thomas mit dabei. Auch einer, der nicht glauben wollte. Und er wird ja heute auch im Sprachgebrauch immer als der ungläubige Thomas bezeichnet bei uns. Er ist mit dabei. Wir wissen, was er muss anfühlen, er muss begreifen, vorher glaubt er nicht. Auch dieses Mal waren alle Türen verschlossen. Jesus ist bei ihnen. So, als ob er alle Naturgesetze aufhebt. Er geht, er kommt und er geht. Wir würden sagen, es ist gar nicht möglich durch verschlossene Türen. Jesus kann dies. Er ist allgegenwärtig. Jesus ist mit ihnen und er erinnert sie an Gottes Zusagen, die in Erfüllung gegangen sind, an das prophetische Wort, an die Verheißungen. Und er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Und er fordert sie auf, mit ihrem Missionsauftrag noch abzuwarten. Nämlich so lange abzuwarten, bis sie die Kraft von oben empfangen haben. In den 40 Tagen nach seiner Auferstehung, da erscheint Jesus an den unterschiedlichsten Plätzen und er entschwindet wieder. Jesus ist mit der Auferstehung nicht mehr an die menschlichen Dimensionen gebunden. Die Menschen, die ihm begegnen, dürfen jetzt schon bereits einen Teil seiner Göttlichkeit sehen. Wir wissen von zahlreichen Begegnungen des auferstandenen Jesus mit verschiedenen Menschen und viele haben das glaubwürdig auch bezeugt, dass sie Jesus nach seinem Tode nochmal lebend gesehen haben. Also wenn es oft heute als Märchen und man weiß es nicht so, wo Jesus hingekommen ist und so wie damals ja auch vermutet, man hat seinen Leichnam geraubt und weggebracht, dann können wir heute aus der Bibel Stellen zeigen, wo Menschen ganz bewusst bezeugt haben, wir haben ihn gesehen. Im ersten Brief des Paulus an die Korinther, da schreibt er dazu: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das wird gar nicht oft erwähnt. Wir hören immer nur diese Erwähnung von Maria und was sich direkt so am Grab abgespielt hat. Aber es war für mich auch toll, das zu lesen. 500 Brüder haben ihn auf einmal gesehen. Und hier wird gesagt, die meisten, die leben noch von ihnen, also zum damaligen Zeit, als Paulus diesen Brief schreibt. Und einiges davon sind schon gestorben. Und danach noch, nach diesen 500, ist er gesehen worden von Jakobus und danach noch von allen Aposteln. So viele Zeugen, die es bezeugen, dass Christus auferstanden ist. Wie sieht es da mit meinem Glauben aus? Erkenne ich mich da in der einen oder anderen Situation, die wir jetzt so von den Aposteln gehört haben, von den Jüngern gehört haben, erkenne ich mich da wieder? Gibt es Zweifel, die mich plagen? Worauf habe ich meinen Blick ausgerichtet? Bin ich manches Mal mit mir so sehr beschäftigt, dass ich meinen Blick nicht mehr nach oben ausrichte? Habe ich es gelernt, zu warten? Zu warten auf das Eingreifen Gottes? Jesus hat oft von seiner Auferstehung, vom Weltgericht und von der neuen Erde gesprochen. Und die Jünger haben die Worte nicht verstanden. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen, ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse. Und es fiel ihnen schwer, den Willen Gottes zu erfüllen. Markus berichtet uns im 9. Kapitel, dort im Vers 30, und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Die Jünger trauten sich nicht, ihn anzusprechen, obwohl sie ihn als den Allwissenden, den Treusorgenden, den liebenden Jesus kennengelernt haben. Wenn wir zurückschauen, was sie alles mit ihm erlebt haben, für uns manchmal ganz unverständlich. Warum haben sie nicht nachgefragt? Wollten sie ihre Maske nicht fallen lassen? Wollten sie nicht nackt vor ihm stehen? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht im Nachhinein oftmals gedacht haben, hätten wir nur gefragt, hätten wir ihn nur angesprochen. Doch Jesus erkennt uns Menschen und er weiß um die Dinge, die wir nicht aussprechen. Er weiß um unser Herz und er wusste um das Herz seiner Jünger. In seiner unendlichen, liebevollen Beziehung zu uns Menschen, da knüpft Jesus nach seiner Auferstehung an den bereits Vertrauten wieder an. Er begegnet Menschen, die er heil gemacht hat, mit denen er sein Leben geteilt hat. Er ist mit ihnen. Er bereitet sie vor auf das, was jetzt geschehen wird. Er erzählt ihnen vom Reich Gottes. Er geht auf uns Menschen zu. Er sucht unsere Nähe. Er will unsere Errettung. Er will mit uns eins sein, auch auf der neuen Erde. Darum sagt er auch in Johannes 14, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Diese 40 Tage der Gemeinschaft mit Christus bedeuten Bestätigung, Verheißung, Zuspruch und Hoffnung. 40 Tage hatten die Jünger Zeit, das Unvorstellbare zu begreifen. Jesus lebt. Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Die Männer und Frauen begreifen, die Predigt vom Reich Gottes soll Wirklichkeit werden. Gott hat etwas vor mit dieser Welt. Das Kreuz und die Auferstehung sind nicht das Ende der Jesus-Geschichte. Die Jünger machen sich ihre eigenen Gedanken und hoffen, dass Jesus jetzt machtvoll handeln wird. Sie malen sich aus, wie er die Welt verändert. Sie fragen ihn: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Doch dann erleben sie eine Überraschung. Jesus sagt nämlich zu ihnen: Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Vielleicht hätten da zu dem Zeitpunkt die Jünger noch mal gern nachgefragt. Doch dann, wie wir gelesen haben, entschwand er. Mit nur wenigen Worten wird in den Evangelien die Himmelfahrt Jesu beschrieben. Ich habe mir so ein bisschen in diese Situation hineinversetzt und überlegt, warum jetzt nicht große Ausführungen berichtet werden oder warum jetzt nicht groß erwähnt wird, dass sie über dieses Erschrecken oder aufgebracht sind. Aber wenn wir vorher die Verse gelesen haben, wie Jesus immer wieder aus dem Nichts aufgetaucht ist und wieder verschwunden ist, kann ich mir vorstellen, dass es für sie so normal, so richtig war. Er kam, er war bei ihnen, er ging wieder. Aber sie hatten die Aussage, ich komme wieder. Sie konnten es noch nicht verstehen mit diesem, ich komme wieder, dass es zu diesem späteren Zeitpunkt ist und ein Gehen ist jetzt für längere Zeit. Aber sie hatten diese Gewissheit in sich, Jesus kommt wieder. Matthäus, er beendet die Aufzeichnungen mit dem Missionsbefehl. Und dort heißt es in Matthäus 28, ab Vers 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, da fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus schreibt nichts und berichtet nichts vom Verschwinden, vom er ist nicht mehr da. Ihm wurde wichtig der Missionsbefehl und die Zusage, ich bin bei euch bis an der Weltende. Markus bringt seine Erlebnisse mit folgenden Worten zum Abschluss. Nachdem der Herr mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Auch für ihn ein Zustand, der für ihn durchaus ihm Sicherheit gab. Jesus sitzt zur Rechten, er ist aufgefahren zur Rechten Gottes. Und ich habe jetzt den Auftrag, hier an diesen Orten das Evangelium zu predigen. Und der Herr wirkte mit ihnen. Auch Lukas beschreibt, wie und wo er die Himmelfahrt erlebt hat. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Die Jünger, die die Himmelfahrt mit eigenen Augen erlebt haben, machen nur wenige Worte darüber. Dagegen beauftragt Gott einen Paulus, der ja erst nach der Himmelfahrt bekehrt wurde, die rettende Botschaft zu verkündigen. Ein Brief an die Epheser, da schreibt er, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz an seiner Seite, an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Die Himmelfahrt will beschreiben, dass Jesus zu Gott zurückgekehrt ist. Wir können ihn nicht mehr hier auf der Erde sehen, sondern er gehört jetzt wieder zur himmlischen Welt. Die Worte des Epheserbriefs sind ein Blick in den Himmel. Am 40. Tag nach Ostern wird Christus zur Rechten Gottes eingesetzt, als Herrscher über Himmel und Erde. Die Frauen und Männer, die an Jesus hängen, seine Jünger und Freunde, können das nicht sehen, sondern nur ahnen, was geschieht. Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Mit Ostern beginnt das Neue. Das 40 Tage später am Tag der Himmelfahrt zum Ziel kommt. Der Gekreuzigte wird zum Herrscher über die Welt. Er, der ohne Sünde war und der um unserer Schuld willen das Kreuz aushielt, wird zur Rechten Gottes eingesetzt. Es ist ein Sieg der Gerechtigkeit. Ich habe in den letzten Tagen eine Aussage dazu gelesen. Auferstehung bzw. Himmelfahrt ist das Gegenstück zu Weihnachten. Und ich möchte dir meine eigene Erklärung dazu wiedergeben. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Mit der Menschwerdung, als Jesus hier geboren wurde, mit dieser Menschwerdung hat Jesus seine Göttlichkeit aufgegeben. Wir lesen das auch im Philipperbrief, in Philipper 2, Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Also die Geburt Jesus als Mensch, die Aufgabe seiner Göttlichkeit. Und das Gegenstück dazu, nämlich die Umkehrung, die findet mit der Auferstehung bzw. mit der Einsitzung im Himmel statt. Gott setzt ihn über alle Reiche, über Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass Jesus so in den Raum kommt und wieder geht. Das ist schon bereits ein Teil seiner Göttlichkeit, dass er überall anwesend sein kann, dass er Zeit und Raum durchschreitet, wie wir es Menschen nicht können. Das kann nur Gott. Jesus ist durchgekommen von der Erde in den Himmel. Die Mächte und Gewalten, und wir wissen, wer der Gegenkämpfer war, konnten ihn nicht aufhalten. An Ostern hat er sie besiegt. Sie sind unter seine Füße getan. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist die Botschaft von Jesu Himmelfahrt. Wenn wir mit dieser Glaubensgewissheit unser Haupt erheben und aufschauen, dann sehen wir nicht nur das Blau über uns. Dieser Himmel ist kein geografischer Ort, sondern wie Gott selbst ist Jesus jetzt allgegenwärtig. Der aus Nazareth stammende Jesus, der war auf die Fischerdörfer am See Genezareth und auf Judäa beschränkt. Heute führt der auferstandene Christus weltweit Glaubende in seiner Gemeinde zusammen. Sie ist sein Leib, er ist ihr Haupt. Er bestimmt den Geist der Gemeinde, wo immer sie sich versammelt, in welcher Sprache auch immer sie Gottesdienst feiert. So verstehen wir heute die Zusage, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Christus ist bei Gott, seinem Vater im Himmel. Und deshalb haben wir Gemeinschaft mit ihm. Weil Gott ihn zu sich erhöht hat, kann er bei uns sein bis an das Ende aller Tage. Gottes Liebe zu uns Menschen findet mit der Himmelfahrt Christi kein Ende. Sie wird viel mehr bekräftigt. Der Himmel ist der Herrschaftsbereich Gottes. Christus, so sagt es der Epheserbrief, ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir haben in Apostelgeschichte 1 gelesen, bevor Jesus aufgefahren ist, da hat er seine Jünger aufgefordert, auf die Verheißungen des Vaters zu warten. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein, in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Und in Johannes 14, Vers 26, da spricht Jesus: Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Jünger mussten sich in Geduld üben, abwarten, bis Gott einschreitet. Lernen, dass Gottes Wille geschieht. Er hält die Weltgeschichte in seiner Hand. Nach Himmelfahrt kehrten die Jünger voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie gingen immer wieder in den Tempel, um Gott zu loben und zu danken. Sie hatten viel erlebt mit Jesus. Ihr Leben hat sich verändert. Wo Zweifel waren, wurde Gewissheit. Wo Zank und Streit herrschte, wurde Friede gesät. Aus Unglauben wurde Glaube. Aus Trauer wurde Freude. Aus Macht wurde Dienen. Die Jünger haben ihr Leben Jesu übergeben. Vertrauen wir ihm unser Leben an, jeden Tag wieder aufs Neue. Bitten wir ihn jeden Tag um den Heiligen Geist und vertrauen auf seine Verheißungen. Danken wir ihm für unsere Errettung und die Hoffnung auf seine Wiederkunft, wie er es versprochen hat. Und wenn ich noch einmal an den Anfang von meiner Predigt zurückgehen darf und dort diesen Zeitungsartikel zitiert habe, dann möchte ich an dieser Stelle bekennen: Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus lebt hier und heute. Er ist keine Märchenfigur, keine Pippi Langstrumpf. Jesus lebt. Amen.